Premiere, die erste Folge unseres Podcasts ist da und ich bin super gespannt auf die Reise, die ich hier mit tollen GesprächspartnerInnen machen darf. Der Podcast dreht sich um Kultur und Bildung, um kulturelle Bildung, um Kunst und lebenslanges Lernen. Aber wir wollen auch innovative Konzepte aus dem Fortbildungsbereich besprechen und uns mit der Kultur der Digitalität beschäftigen. Ich freue mich auf alle, die uns hier begleiten möchten. Heute geht es um die beiden Begriffe Kultur und Bildung. Die legen wir jetzt mal auf den Tisch und schauen sie uns genauer an. Mein Name ist Anke von Heil und ich bin Host dieses wunderbaren neuen Podcasts. Ich begrüße meine erste Gästin hier in unserem Kulturpuls-Podcast und es gibt keine bessere als Ulrike Gerdicke. Danke. Sie ist Professorin seit 2019 mit den Schwerpunkten kulturelle Bildung, Medienbildung und Kommunikation an der Katholischen Hochschule in Mainz und hat davor 3 Jahre, was ich sehr spannend finde, als Studienleiterin des Forschungsprojekts durch kulturelle Bildung zu Good Leadership gearbeitet. Also wirklich viel, was sie mitbringt hier in diesem Podcast. Und wir beginnen mal mit einem kleinen Ping-Pong-Spielchen. Ich gebe dir immer einen Begriff vor, liebe Ulrike, und du antwortest mit einem anderen. Und wir beginnen natürlich mit Kultur.
Kreativität.
Bildung.
Lebenslust.
Transformation.
Herausforderung.
Haltung.
Mut.
Planung.
Orientierung.
Gesellschaft.
Vielfalt.
Politik.
Demokratie.
Stress.
Bauchschmerzen.
Freude.
Meinen Großstadtbalkon, auf den gucke ich nämlich gerade.
Und Innovation.
Zukunft.
Wunderbar, da macht ihr, liebe Zuhörende, jetzt damit, was ihr wollt. Ich finde immer schön, wenn man so eine Wolke, so eine Ideenwolke in den Raum stellt. Ja, herzlich willkommen, liebe Ulrike.
Danke dir, Anke. Schön, dass ich die Erste sein darf in eurem Podcast. Ist für mich eine Ehre.
Ja, und du bist ja auch Critical Friend von der KUBI Academy seit Beginn an. Es ist wahnsinnig schön, dass wir jetzt miteinander sprechen können, auch mal so ein bisschen sortieren. Wir haben es schon mit unserem Ping-Pong gemacht, so Begrifflichkeiten, ja. Kultur und Bildung, kulturelle Bildung. Also es ist ein Setting, in dem wir uns jetzt bewegen. Und ich möchte mal gerne mit der Initialfrage beginnen. Was liegt denn bei dir ganz oben auf dem Schreibtisch?
Tatsächlich direkt mit kultureller Bildung ein Artikel, den ich jetzt noch überarbeiten muss für ein neues Dossier bei www.kubionline.de. Und da geht es um die Frage, quo vadis kulturelle Bildung. Wir sind in der Forschung der kulturellen Bildung jetzt seit etwas über 10 Jahren gut aufgestellt. Und die Frage ist, wo geht es denn weiter? Und ich habe einen Artikel geschrieben, welche Bedeutung denn kulturelle Bildung für den Bereich Personalentwicklung haben könnte, beziehungsweise wie wir als kulturelle Bildung damit umgehen, weil ich ganz oft erlebe, wenn ich sage, ich habe da meinen Forschungsschwerpunkt, dann ist das so ein bisschen, aha, du bist bei den Bösen, du bist beim Kapitalismus gelandet.
Du bist also bei den Bösen?
Ja, so ein bisschen. Also so die dunkle Seite der Macht, weil das ist diese Gegenüberstellung, humanistisches Bildungsprinzip der kulturellen Bildung und der Kapitalismus in der BWL. Und ich bin so eine Grenzgängerin, wenn ich mich damit beschäftige und damit frage, was kann denn kulturelle Bildung in Personalentwicklung bewirken? Was kann kulturelle Bildung im Bereich Leadership bewirken? Und umgekehrt, welche Impulse geben uns auch manchmal Unternehmen für kulturelle Bildung? Ich finde das ein ganz spannendes Feld, aber ich merke, das sorgt gerade in meiner kulturellen Bildungsbubble bei manchen für Zündstoff. Die fragen dann erstmal nach. Das ist ja ganz krass. Spannend, aber dieses, ja. Das passt halt ganz gut mit dem, wo geht's denn hin?
Ja.
Die Offenheit zu haben, zu gucken, welche Felder sind denn da und vielleicht auch ein paar Vorurteile abzubauen, musste ich auch, als ich mich auf dieses Feld einließ.
Ja, also das ist interessant, dass es auch so eine historisch gewachsene, ne, Gegenüberstellung, das eine ist das Gute, wie du schon sagst, humanistisches Ideal, und das andere ist eben, sobald es auch vielleicht ins ja, Wirtschaftliche geht und man damit andere Ziele verfolgt als jetzt nur rein altruistische, dann wird es schwierig. Lass uns mal über das Warum sprechen. Ich bin ja so ein Fan, immer wieder zu fragen, warum, warum thematisieren wir das? Warum Kultur? Warum Bildung? Was macht das eine mit uns, was das andere nicht kann? Du hast eben schon so ein bisschen darüber gesprochen. Wo gibt es Synergien? Wie muss man beides zusammendenken? Du hast schon gesagt, kulturelle Bildung, das auch manchmal wird es so eng auch gesehen. Und genau, die gute Leadership in diesem Kontext, ja. Die spielt eine große Rolle in deiner beruflichen Ausrichtung auch. Und du hast schon jetzt gesagt, es wird immer so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Aber wenn wir uns mal diese beiden Begriffe angucken, Kultur und Bildung, was machen die miteinander? Was muss man dazu auch wissen, warum man sich damit beschäftigt?
Genau, also Kultur und Bildung, ich würde es gar nicht mit dem sehen, was du vorhin am Anfang gefragt hast, was kann das eine, was das andere nicht kann, sondern das gehört tatsächlich zusammen, das ist ein Miteinander, so wie du es zum Schluss gesagt hast. Denn Kultur ist ja das, was unser Leben einfach ausmacht. Das Kultur ist auch, das ist mir immer wichtig, Kultur ist auch mehr als nur die schönen Künste, sondern Kultur, ich gehe da von einem weiten Kulturbegriff aus, eben das betrifft unser religiöses Leben, das betrifft unser wirtschaftliches Leben, unser gesellschaftliches, politisches Leben, alles das macht unsere Kultur aus. Und Bildung ist dann das, was wir draus machen. Das gibt es auch, so wird es auch in der Literatur oft beschrieben, ne? Kultur ist das, was das Leben ausmacht, und Bildung ist das, was der Mensch dann damit macht, mit dieser Kultur. Und Bildung heißt in dem Kontext eben auch, Menschen zu befähigen, mit Kultur umzugehen und Kultur zu gestalten. Und das ist dann eben auch das, was kulturelle Bildung im Besonderen kann und was kulturelle Bildung auch ausmacht. Dass eben kulturelle Bildung sagt, wir wollen den Menschen befähigen, das heißt dann dazu Weltgestaltung und zu Selbstgestaltung. Also das ist das, was man auch unter Emanzipation kennt. Und wir machen das ja mit den Mitteln der Kulturpädagogik. Also wir arbeiten da mit künstlerisch-kreativen Mitteln. Aber es geht eben darum, dass der Mensch sein Leben gestalten kann in der Kultur, mit der Kultur, in der er lebt, und auch mit den Veränderungen, die sowas mit sich bringt. Und das ist eben das Besondere, wenn man dann mit künstlerischen Mitteln arbeitet, weil die nochmal einen anderen Blick drauf geben und andere Zugänge ermöglichen. Künstlerische Zugänge, wenn ich mich mit Malen beschäftige, mit Musik beschäftige, wenn ich es selber tue, wenn ich es auch in Gruppen tue, da kriege ich nochmal einen anderen Zugang zu mir selbst und zu anderen Menschen. Und die Idee ist ja zu sagen, und dann kommt's eben, geht es weiter, dass der Mensch sich dann weiterentwickeln kann. So, und dann hattest du nach Good Leadership gefragt. Und Good Leadership in dem Kontext macht eigentlich aus, dass Menschen, die in Führungspositionen sind, lernen, wie sie Menschen dazu bewegen können, die Welt zu gestalten und sich selbst, das eigene Leben zu gestalten. Bei Leadership, klar, wenn ich in einem Unternehmen bin, dann bezieht sich das erstmal auf das Unternehmen. Aber das ist genau das, wo es eben weitergeht, wenn wir mit kultureller Bildung in die Personalentwicklung gehen, das, was ich eben sagte am Anfang mit dem Artikel, dass es eben dann darum geht, klar, es ist erstmal für das Unternehmen, das ist auch legitim, aber es ist ja schon mal ein Schritt, wenn Unternehmen sagen, unsere Mitarbeitenden sehen wir nicht nur als Faktoren, die uns Geld bringen, sondern unsere Mitarbeitenden sind Menschen, und wir sind auch dafür verantwortlich, dass diese Menschen sich weiterentwickeln können. Und dann darüber hinaus die Unternehmen noch sagen, und wir sind auch dafür verantwortlich, dass diese Gesellschaft sich weiterentwickeln kann. Und zwar im Sinne einer fairen Gesellschaft, einer humanen Gesellschaft, im Sinne der Demokratie. Und da
Ja.
kommt Bildung rein. Und da kommt dann kulturelle Bildung rein mit dem, was sie eben durch das künstlerische Arbeiten bewirken kann, was andere Bildungsansätze vielleicht nicht so können. Und da hängt, ist dann der Zusammenhang von Leadership und kultureller Bildung. Andere Bildungskonzepte tragen da auch zu bei. Aber mit unserem künstlerischen Arbeiten setzen wir eben einen besonderen Akzent und im Brechtschen Sinne eine gewisse Verfremdung, die den Menschen weiterbringt.
Ja, dieses Weiterbringen. Also im nächsten Schritt ist es eben auch, dass man sich überlegt, nach dem Warum, für wen denn eigentlich, ja, für wen. Und mich treibt das immer so um, dass bei kultureller Bildung sofort dann im Hinterkopf auftaucht, das ist was mit Kindern. Ja, und da finde ich, gerade wenn man es mal sortiert, so wie du das jetzt getan hast, finde ich das ganz, ganz wichtig, auch diese gestalterische Kraft mitzunehmen, die eben nicht nur die Frage für Kinder, Jugendliche so, ne, das ist ja manchmal der Fokus auch, diese gestalterische Kraft zu nutzen. Es geht um Menschen, dieser menschenzentrierte Ansatz, das hast du auch sehr schön dargestellt. Und auch die Verknüpfung zum Thema Demokratie und in welcher Gesellschaft wollen wir leben, finde ich unglaublich spannend. Aber wenn man auch noch mal guckt, für wen machen wir das alles? Was brauchen die Menschen? Was braucht unsere Gesellschaft? Was braucht auch das Publikum? Ja, wenn wir jetzt mal aus der Perspektive der Kultur gucken, weil da hat sich ja viel verändert. Wo muss man Präsenz zeigen? Stichwort Partizipation. Ja, wie gelingt das? Was beobachtest du in diesem Feld?
Also wenn ich auf mein Gebiet der Erwachsenenbildung, eben speziell in der Personalentwicklung gucke, da sehe ich, dass da eine gute Entwicklung ist im Sinne, dass es nicht weniger wird, ist mein Eindruck, aber es ist auch nicht mehr so der Boom da. Und das ist wieder ein ganz enger Zusammenhang mit wirtschaftlichen Entwicklungen. Solche Angebote werden dann gerne gemacht, wenn es irgendwie ruhig läuft in der Wirtschaft. Das passiert relativ selten. Aber die Bereitschaft ist da. Was ich da immer schade finde, was mir aber auch auffällt, ist, dass gar nicht so gerne darüber geredet wird. Also ich weiß, dass ich oft wirklich suchen muss, bis ich Unternehmen dann entdecke, die eigentlich schon seit Jahren mit kultureller Bildung oder mit Kulturpädagogik arbeiten, da aber nie drüber geredet haben. Das heißt, also es ist ein Kontinuum da, das ist ausbaufähig. Da muss man einfach mal untersuchen, wie hängt das mit Wirtschaft zusammen. Und dann kommen wir dazu, das betrifft jetzt die Erwachsenenbildung, das ist ja das umfassendere Feld da, auch einen Sensus dafür zu entwickeln und ein Verständnis dafür, dass kulturelle Bildung eben, wenn man mit Erwachsenen arbeitet, nicht dann der Freizeitbereich ist, sondern wie bei Kindern und Jugendlichen als Bildungsbereich ernst genommen werden muss. Das ist lebenslanges Lernen. Und das passiert so langsam auch. Also ich merke, dass da zumindest in den Fachkreisen, bei den Volkshochschulen die Diskussionen kommen, zu sagen, der Freizeitbereich oder kulturelle Bildung, das Kulturangebot als Freizeitangebot ist wichtig, aber es kann mehr und was können wir da machen? Bei Kindern und Jugendlichen muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so drin. Das ist eben nicht mein Forschungsgebiet. Was mir da aber als Externe auffällt, ist, dass natürlich sehr viel mehr mit den Schulen auch gearbeitet wird, was schön ist. Das heißt, auch Schulen, ja, ich wollte es sagen, Schulen merken langsam, das ist ein bisschen bös gesagt, weil die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen, die wussten das schon lange, aber das System steht manchmal dagegen, dass sich oder künstlerische Bildung, kulturelle Bildung an Schulen weiten kann über die Fächer hinaus. Also nicht nur, wir machen Kunstunterricht und wir machen Musikunterricht, sondern dass erstens man das sehr viel breiter aufstellen kann, auch von den Fächern her, und zweitens, dass eben kulturelle Bildung auch etwas bewirkt in der Entwicklung der Kinder, was dann auch positiv ausstrahlt auf andere Fächer. Wir haben in Bayern ja gerade die Diskussion, dass diese Fächer de facto zurückfahren wollen. Wo alle, wenn man guckt, wo alle Fachleute sagen, das ist kontraproduktiv, weil diese künstlerischen Fächer den Kindern auch noch mal eine andere Denkstruktur für Mathe und Deutsch an die Hand geben. So,
Ja,
ne?
also ich meine, diese Entwicklung ist ja nicht nur in Bayern so, ne? Das beobachten wir ja überall auch, dass eben diese musischen Fächer eher so ein bisschen wie früher, also ich habe ja Kunstgeschichte studiert, war immer Papageienfach und so, ne? Das ist eigentlich in unserer Szene sind alle sich darüber einig, wie wichtig das der Kitt für die Gesellschaft ist. Ja, ich war jetzt letztens wieder auf einer Veranstaltung, wo das gesagt wurde und alle klatschten. Wir sind uns einig, ja, aber es muss eben auch nach außen getragen werden. Und in diesem Kontext muss man natürlich auch noch mal einen Blick auf die Professionals werfen, ja, auf die Frage, mit wem machen wir das? Vielleicht auch auf das Selbstverständnis des eigenen Jobs, ja. Du hast jetzt aufgemacht, also es gibt eben ganz andere Bereiche, wo auch Leute, die in der Kultur arbeiten, ihr Wissen und ihre Expertise einbringen können. Nur es ist eben auch in unserer Szene so, man ist gerne in den Bubbles, ne, und geht dann nicht darüber hinaus. Aber was würdest du sagen, was ist auch vielleicht etwas, was im Kontext der Arbeitenden in diesem Feld wichtig ist, welche Skills, welche auch vielleicht Mindsets sind vonnöten, damit man da vielleicht auch mal erkennt, wo man überall sich noch einbringen kann.
Ich wollte mal ganz kurz zurück, das Beispiel Bayern habe ich gebracht, ja, weil ja gerade da der Beschluss von der Ministerin kam. Ne? Ja. Das ist auch, woanders ist es klar.
Ja, die sind immer weit vorne mit solchen Sachen, auch mit dem Gendern und so, da tun sie immer schnell, hauen sie einen raus.
Ja, wobei, da darf ich mich nicht aus dem Fenster hängen, ich lebe in Hessen. Also da sind wir mit dem Gendern auch gerade, aber es ist ein anderes Thema.
Ja, ja, ja.
Die Skills, die Kulturschaffenden brauchen. Also das eine ist das, was du ja schon sagtest, wir sind gerne in unserer Bubble. Da eben so eine Bereitschaft, die aber glaube ich auch bei vielen da ist, die Bereitschaft, zu diesen anderen zu gehen, die man nicht so kennt, wo man sich das vielleicht auch erst gar nicht so vorstellen kann, dass die irgendwas ernsthaft mit kultureller Bildung oder mit künstlerischen Interventionen machen können. Ich nutze den Begriff mal, weil es ja gerade in den Ausbildungsgang gab, den Weiterbildungsgang zu künstlerischen Interventionen, wo eben sich Kunstschaffende weiterbilden konnten, um mit ihrem künstlerischen Tun in andere Felder zu gehen. Also das, da kreativ zu sein und über den Tellerrand zu denken, auch selber. Und dann braucht es natürlich pädagogische Skills dafür. Das heißt, wenn ich eine künstlerische Ausbildung habe, dann habe ich vielleicht noch, das ist ja oft in Kombi mit Schulmusik zum Beispiel, also so mit ein bisschen Kinder, Jugendliche, aber zum Beispiel die erwachsenen pädagogischen Skills, die brauche ich einfach, zumindest so ein paar Grundlagen. Und auch, wenn ich mit beiden Gruppen arbeiten will, den Unterschied, weil ich kann nicht alle didaktischen Skills auf alle anwenden. Das ist nochmal ganz wichtig und letztendlich auch so ein paar grundlegende wirtschaftliche Skills vielleicht gerade, ich meine, das wissen, glaube ich, die selbstständigen KünstlerInnen, wenn ich wenn ich mein eigenes Unternehmen bin, dann muss ich da so ein bisschen mich mit, zumindest in Ansätzen mit dem Geld auskennen, aber auch, weil man dann in diese andere Welt besser eintauchen kann, denn es, also jetzt wieder mein Feld Wirtschaft, es ist eine andere Welt, es ist eine andere Sprache, das habe ich, die ich als Erziehungswissenschaftlerin da reingegangen bin, gemerkt. Ich musste so ein bisschen eine andere Sprache lernen, auch gucken, welches Wording kann ich denn in diesen Unternehmen nutzen, damit die auf das, was ich erreichen möchte, auch anspringen. Mit der Erfahrung, wenn ich da zu viel von Pädagogik rede, bin ich sofort raus. Das ist zu weich. Und auch, ja, das sind so Codes, ne? So kulturelle Codes. In was für Hotels gehen die? In was für Seminarhäuser gehen die? Fühle ich mich da wohl in so einem Seminarhaus, wenn eine Bank irgendwie hier in das Seminarhaus von der Deutschen Bundesbank geht, was ein schönes altes Gebäude ist, was aber nicht so die Häuser sind, wo wir sonst mit der Bildungsarbeit in der Jugendarbeit so sind. Also das sind so Sachen, da muss ich mich drauf einlassen. Und genau, das kann ich jetzt nicht durch eine Weiterbildung mir anschaffen, aber das sind so Mindsets, die ich brauche. Die Bereitschaft, mich auf das andere einzulassen, ohne das eigene aufzugeben. Aber es ist ganz oft eine Übersetzungsarbeit. So, und die muss ich leisten. Die leistet nicht mein Gegenüber. Und wenn ich als Kulturschaffende mit neuen Feldern arbeiten will, dann möchte ich denen ja auch was nahebringen, dann möchte ich was in Anführungsstrichen verkaufen. Also muss ich so ein bisschen gucken, dass ich es attraktiv mache. Und das ist manchmal schwer, wenn man ja selbst so drin ist erstmal in seinem Denken und auch so überzeugt ist, was ja auch richtig ist. Ich will es ja, also es geht ja nicht darum, das eigene aufzugeben. Aber ich brauche ein neues Wording, ich brauche eine neue Bezeichnung für das, was ich mache.
Also das finde ich super. Ich meine, die Frage auch, was können KünstlerInnen, ne, wo können die noch ihre Skills einbringen und was können sie lernen, wo müssen sie vielleicht auch ein bisschen, wie du sagst, auch aus der eigenen Komfortzone rausgehen. Aber wenn wir jetzt mal schauen, es ist ja auch oftmals so, also ich finde das spannend, was kann jeder Einzelne tun? Ja, aber dann gibt es ja auch die Frage, welche Strukturen gibt es, was müssen vielleicht auch Verbände und Netzwerke, was können die zum Wohle dieser Dinge tun? Weil es ist ja manchmal wahrscheinlich auch schwierig, wenn jeder Einzelne loszieht und da versucht, Kontakte zu knüpfen und so. Aber auch da muss es vielleicht auch, wie du sagst, diese Berührungsängste, dass man irgendwie denkt, das ist nicht unser Feld. Nein, wir machen jetzt hier nur unsere bisher gelernten Dinge. Da ist meine These auch, dass es in unserem gesellschaftlichen Wandel auch gar nicht mehr so funktioniert,
Ja,
oder?
ich glaube es nicht, weil wir sind so globalisiert, auch innerhalb des Landes schon. Also es ist so vielfältig, was auch toll ist, dass ich aber nicht so sagen kann, ich bleibe bei meinem und das reicht. Damit komme ich nicht mehr weiter. Dann bin ich auch ganz schnell am Ende. Und wenn ich mich weiterentwickeln will und jetzt, wenn ich überzeugt bin, das ist so meine Haltung, wenn ich überzeugt bin, dass das Bildungskonzept, kulturelle Bildung und die Haltung dahinter auch etwas ist, was uns gesellschaftlich weiterbringt, auch gerade in Zeiten wie diesen, wo wir Demokratie stärken können, wo wir Menschen sensibilisieren können, dann muss ich mich auf das andere einlassen und dann muss ich rausgehen. Und das ist aber auch spannend und schön, weil ich ja auch neue Impulse kriege. Ich entwickle mich ja auch weiter. Und das, was ich ganz am Anfang auch sagte, ich baue auch Vorurteile ab. Weil klar, ich muss auf Leute zugehen, da habe ich natürlich ein bestimmtes Bild, das haben wir alle. Und dann merke ich vielleicht, ach, man kann ja in dem und dem Bereich doch ganz gut mit denen zusammenarbeiten und kann dann was weiterentwickeln. Und das ist dringend notwendig. Und das ist aber auch, weil du das vorhin sagtest, mit Verbände und so und vielleicht auch mit Fördergeldgebern.
Ja,
Da ist es
das spielt
genauso
auch eine
wichtig.
große.
Die müssen
Ja.
natürlich auch gucken, immer wieder auf ihre Fördertöpfe, auf ihre Förderrichtlinien. Passt das denn noch? Wenn ich irgendwie eine bestimmte Förderrichtlinie sehr eng halte und damit aber erreichen möchte, dass sich etwas weiterentwickelt, ist das schwierig. Das heißt, auch da immer wieder gucken, wie viel Flexibilität ist denn möglich unter Einhaltung aller rechtlicher Vorschriften. Ich denke jetzt gerade so an Stiftungen, die bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen haben. Oder auch staatliche Fördergeber, die auch rechtliche Rahmenbedingungen haben, aber auch da zu gucken, wie kann ich innerhalb dieser Rahmenbedingungen flexibel arbeiten, was kann ich ermöglichen, damit sich was weiterentwickeln kann. Und da auch vor allen Dingen, wie kann ich Hürden zur Beantragung dann auch runterfahren. Also das geht jetzt gerade so die öffentlichen Geldgeber an. Das ist manchmal so kompliziert, dass, glaube ich, viele das dann lieber sein lassen, weil da so viel Arbeitszeit reingesteckt werden muss, sondern dass es auch unkompliziert einfach möglich ist.
Ja, also viele Faktoren, weil das wird ja auch immer wieder eben diese Forderungen hören wir, dass Kultur ist das die Möglichkeit, dass Menschen sich begegnen, ja, dass man eben auch ja, die ist die Grundlage unseres Zusammenlebens, ne? Und wenn das immer so postuliert wird, ich hatte es eben schon gesagt, das wird in unseren Kreisen alle sagen, ja, genau, so ist das. Aber diese Frage, was sich daraus konsequent ergibt, ja, und was ist Gesellschaft noch mehr als jetzt nur eng